sucht, ein Gott, der uns sucht und uns zu sich ziehen möchte, ein Gott, der nach uns fragt. Schön, dass wir diesem Gott jetzt schon begegnen konnten im Lobpreis, auch in diesem Wort, das wir gerade gehört haben. Und schön, dass die Bibel, die wir jetzt gemeinsam lesen, genau diese Botschaft für uns hat. Und ist schon gesagt worden, Stefan hat schon gesagt, ich möchte mit euch heute über den Propheten Habakuk gerne sprechen. Ich nehme an, dass einige hier sitzen, die, als sie das gehört haben, gesagt haben, schön, Habakuk, nochmal diese bekannten Wahrheiten, können wir das nochmal so durchgehen, was ich gut kenne. Vielleicht sind aber auch andere da und ich habe mich eigentlich auch noch, bevor ich mich intensiver vorbereitet habe, dazu zählen dürfen, für die dieses Buch Habakuk eher so ein weißer Fleck auf ihrer biblischen Landkarte ist. Mein Sohn sagte heute Morgen noch zu mir, er kannte das bisher nur als Comicfigur Habakuk aus Donald Duck oder so. Ist ja so ein etwas lustig klingender Name für uns Deutsche. Und vielen von uns ist dieses Buch vielleicht auch nicht so in allen Einzelheiten vertraut. Es ist ein sehr kurzes Bibelbuch. Insofern kann man es in so einer sommerlichen Predigt einfach mal in einem Rutsch durchgehen. Und das möchte ich gerne mit euch tun. Und Stefan hat auch schon gesagt, wir werden dabei entdecken, was es heißt, in schwierigen Zeiten durchzuhalten, schwierige Zeiten durchzustehen, dabei an Gott festzuhalten und auch selbst die Orientierung nicht zu verlieren. Und das passt ja in unsere aktuelle Situation, die wir so politisch durchleben, sehr gut rein. Wir haben ja im Moment eine Zeit, wo wir wirklich jede Woche, manchmal mehrmals jede Woche, wirklich Nachrichten hören, die uns absolut erschrecken, verunsichern. Wir spüren auch, wie Dinge näher kommen. Ich war mit meiner Familie zusammen jetzt ein paar Tage im Urlaub auf einem Bauernhof in Mittelfranken, eine absolut friedliche Gegend. Und es war schon eigenartig, jeden Morgen so im Radio Dinge zu hören, die gar nicht so weit weg passiert sind, Würzburg, München. Als wir dann wieder zu Hause waren, ist das in Ansbach passiert, ganz in der Nähe unseres Urlaubsortes. Und ich denke, jeder von euch hat solche Erfahrungen in den letzten Wochen gemacht, dass man auch an Menschen denkt, die vielleicht betroffen sein könnten. Ich habe eine Schwester, die in München lebt. Dann ruft man erstmal an, ist alles in Ordnung bei euch? Eine Mitarbeiterin bei mir auf der Arbeit hat mir erzählt, sie war in dieser Nacht, als der Putsch in der Türkei war, ist sie mit dem Flugzeug irgendwie noch gerade so aus dem Land rausgekommen. Das kommt uns alles sehr, sehr nahe. Und wir wissen, dass diese Situation uns auch noch eine ganze Weile wahrscheinlich begleiten wird. Mich hat es sehr betroffen gemacht, als ich diesen Propheten Habakuk jetzt gelesen habe, viele Sätze darin zu lesen, die genau von heute stammen könnten, die genau beschreiben könnten, was heute los ist auf der Welt, in Syrien, in der Türkei, Ungerechtigkeiten, Gewalt, Chaos und die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um? Ich weiß aber, dass uns allen immer trotzdem das Hemd näher ist als die Jacke und dass deswegen natürlich die Frage, was in meinem persönlichen Leben vorgeht, für mich immer noch ein Stück wichtiger ist. Da habe ich ja auch erstmal noch mehr Verantwortung. Insofern ist das auch nicht ganz falsch. Und auch da weiß ich, dass viele von euch durch schwierige Zeiten gehen und auch für diejenigen, auf die das im Moment nicht so zutrifft, bei denen im Moment eher so alles in Ordnung ist, ist es sicher gut, mal drüber nachzudenken, wie geht man mit solchen schwierigen Zeiten um. Habakuk war ein Mensch, der sehr schwierige Zeiten durchlebt hat. Wir wissen über ihn persönlich ganz, ganz wenig. Er ist so ein kleiner Mann. So einer, aus dessen Leben gar nicht so viel zu erzählen war. War nicht so spektakulär wahrscheinlich. Möglicherweise war er im Tempel angestellt als Priester, aber auch das ist unsicher. Er hat so berühmte Zeitgenossen, die wir gut kennen. Daniel, der Mann mit der Löwengrube und dem goldenen Bild und dem Kampf gegen Nebukadnezar und den ganz weit ausgreifenden Prophezeiungen. Jeremia, auch ein hochinteressantes Leben geführt, mit allen Königen im Dialog gewesen, ein riesiges prophetisches Buch hinterlassen, Hesekiel genauso. Und Habakuk, naja, also aus seinem Leben war schon mal nichts Besonderes zu berichten, so wie bei mir und vielleicht bei dir auch, wo man sich fragt, die Nachwelt wird sich sicher für vieles interessieren, aber jetzt so für die Einzelheiten Auf und Abs meines Lebens, das ist eher so Durchschnitt, das ist das, was alle so erleben. Und es ist klasse, dass so ein Mann hier in dieser Zeit vorkommt und dass er so sein kleines Buch hinterlässt. Und das ist vielleicht auch so die Frage an mich und an dich: Was ist so mein kleines Buch mit meinem irgendwie normalen Leben? Da oben sitzen natürlich junge Leute auf der Tribüne, die können auf der Empore, die können aus ihrem Leben noch ganz andere Dinge machen, die können sich noch in die Geschichtsbücher nachhaltig eintragen, ihr auch. Aber ich glaube, eure Chancen sind besser. Aber auch für die meisten von euch, und vielleicht ist euch das auch ganz recht, so steht eher so ein normales Leben an. Und was ist dein Buch? Was ist dein kleines Buch, das du schreibst? Habakuk hat so ein ganz kleines Buch hinterlassen, nur 3 Kapitel. Und die sind trotzdem ganz, ganz wichtig. Und später haben die Leute gemerkt, als sie das gelesen haben, nicht die, die Habakuk bis heute noch für eine Comicfigur halten, sondern die anderen, die das gelesen haben, dass das irgendwie doch ein sehr wichtiges Buch ist. Und haben dieses Buch auch viel ernster genommen, als wir das bis heute tun. Es gibt so eine apokryphe Erzählung, eine Legende über Daniel. Ich glaube, die heißt Beel und der Drache. Findet man vielleicht auch in irgendwelchen ganz dicken Bibelausgaben. Und in dieser Legende wird also auch das Leben Daniels irgendwie weitergesponnen. Das ist so Daniel Römisch 2. Da muss Daniel auch nochmal in die Löwengrube. Und zu dem Zeitpunkt war Habakuk dann aber schon so populär, dass man ihm in der Löwengrube auch einen Auftritt gegeben hat. Er kommt sozusagen dazu, so wie es ja auch gibt es ja in manchen Filmen auch so Gast, so als Special Guest taucht plötzlich nochmal jemand anders auf. Da hat also Habakuk auch plötzlich einen Auftritt in dieser Löwengrube. Das zeigt einfach, Habakuk hat sich dann schon zu einer wichtigen Figur entwickelt in der Wahrnehmung der damaligen Zeit. Und als man diese Höhlen von Qumran geöffnet hat, 1947, wo man diese ganz alten Schriftrollen gefunden hat und plötzlich entdeckte, dass die biblischen Texte tatsächlich so viel älter waren, als viele Forscher bis dahin angenommen hatten, dass diese biblischen Texte möglicherweise wirklich auch aus Sicht der Forschung von denen geschrieben worden waren, die auch als Autoren angegeben sind, da hat man auch einen Habakuk-Kommentar gefunden. Eine Auslegung des Buches Habakuk, die damals in dieser essenischen Gemeinde, eine jüdische Splittergruppe, die ganz treu zu Gott stehen wollte, in der Zeit, bevor Jesus auf dieser Erde war. Und da hat man einen Habakuk-Kommentar gefunden. Und es ist interessant zu sehen, wie diese Leute damals das Buch Habakuk auf ihre Zeit, auf ihre Probleme, auf ihre Situation bezogen haben. Und das haben Menschen zu allen Zeiten getan. Wir versuchen das heute auch mal miteinander. Jetzt sind 3 Kapitel nicht viel im Vergleich zur ganzen Bibel, aber wenn ich sie hier ganz vorlese, schon relativ viel. Deswegen habe ich mir vorgenommen, das für euch etwas zu kürzen. Ich habe es jetzt hier mal so auf knapp 1,5 Seiten gebracht. Ihr seht mir das nach, die Kürzung. Ich musste mich auch für irgendeine Übersetzung entscheiden. Das Buch ist nicht leicht zu übersetzen. Es hat hohe sprachliche Schönheit, aber die Übersetzung ist anspruchsvoll. Irgendwo habe ich gelesen, es gibt einen Vers, zu dem gibt es 100 verschiedene Übersetzungsvorschläge. Damit konnte ich mich jetzt nicht auseinandersetzen. Ich habe auf das zurückgegriffen, was ich vorgefunden habe. Und ich habe auch ganz ehrlich so viele Schrecklichkeiten einfach mal weggelassen. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Also Habakuk ist der Mann, der den Dingen wirklich ins Auge sehen möchte. Und deswegen lässt er nichts weg. Und sein Buch ist nicht eine Anklage gegen das Volk Israel, auch keine Anklage gegen die Feinde des Volk Israels. In seinem Buch geht es um die Klage, die Habakuk führt gegen Gott. Habakuk fragt Gott, wie kann das alles sein? Wie kann das Schreckliche alles passieren? Und Habakuk schreibt auch alles Schreckliche Gott selbst zu, als dem, der ja allmächtig ist und alles in der Hand hält. Und das tut schon manchmal weh. Ich habe es jetzt schon ziemlich gekürzt und lese euch das einfach mal vor. Das Buch ist so gegliedert, ganz einfach. Habakuk hat eine Klage, die erste Klage, die er an Gott richtet. Und dann bekommt er eine Antwort. Er ist ein Prophet, dem Gott antwortet. So wie Gott das bis heute gegenüber Menschen tun möchte, die ihn ernsthaft fragen. Und dann gibt es nochmal eine zweite Klage und eine zweite Antwort. Und das letzte Kapitel, das dritte Kapitel, ist ein Psalm. Ein richtiger Psalm mit allem, was dazugehört. Psalmüberschrift, Anweisungen, wie das zu singen ist. Und so gehen wir das jetzt mal miteinander durch. Habakkuk 1. Ich sage immer so ein paar Versangaben zwischendurch für die, die vielleicht doch mitlesen möchten. Habakkuk 1, dies ist die Botschaft, die der Prophet Habakkuk in einer Vision vom Herrn empfing. Jetzt kommt die erste Klage von Habakkuk. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht die Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben zur Hölle machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Niemand nimmt mehr das Gesetz Gottes ernst. Wie soll da noch ein gerechtes Urteil gefällt werden? Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge, Recht wird in Unrecht verdreht. Ziemlich aktuell, würde ich sagen. Jetzt kommt die Antwort. Habakkuk 1, Vers 5. Seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich, Gott, noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Ich lasse die Babylonier zu großer Macht gelangen. Und dann geht es noch viel weiter. Das lesen wir jetzt nicht alles vor. Wir kommen zum zweiten Gespräch, zur zweiten Klage, die Habakkuk Gott gegenüber führt. Habakkuk 1, Vers 12. O Herr, mein Gott, bist du nicht von jeher unser heiliger Gott gewesen? Du wirst uns doch nicht sterben lassen, denn du bist für uns wie ein schützender Fels. Du bist zu heilig, um Böses mit ansehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschen misshandelt werden. Warum siehst du dann zu, wie unsere Feinde heimtückisch über uns herfallen? Warum schweigst du, wenn diese Verbrecher andere vernichten, die doch viel rechtschaffener sind als sie? Das ist die Klage, jetzt kommt die Antwort. Oder bevor die Antwort kommt, haben wir noch mal ein bisschen Einblick darin, wie ein Prophet auf Gottes Antwort wartet. Habakkuk sagt dann, das ist jetzt nicht mehr die Klage, sondern so ein Zwischenteil, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er, Gott, mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Und jetzt kommt die Antwort. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Denn das, was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist die Botschaft. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Zweite Antwort und jetzt noch ein paar Verse aus diesem Psalm, das dritte Kapitel von Habakkuk. Ein Gebet des Propheten Habakkuk ist dieser Psalm überschrieben. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Gott kommt von Teman her, vom Bergland Paran zieht er heran, der heilige Gott. Sein Glanz strahlt über den Himmel, sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht. Vers 17 ist jetzt schon sozusagen die Schlussfolgerung des gesamten Buches in diesem Psalm. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen. Drei Fragen konnte ich sofort verstehen. Zwei Fragen, zwei Antworten habe ich nicht sofort verstanden. Und am Schluss ein Psalm. Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit, das miteinander anzuschauen. Als erstes nochmal, Habakkuk ist der Mann, der mit Gott hadert. Der Name Habakuk, der für uns vielleicht so ein bisschen eigenartig klingt, kommt wahrscheinlich von irgendeiner Getreideart her, sagt man heute. Lange Zeit war man aber auch in der Auslegung der Meinung, dass das von einem hebräischen Wort herkommt, das Umarmen bedeutet. Dann wäre Habakuk der Umarmer. So hat Luther das auch gelesen und verstanden. Und egal, ob das jetzt sprachwissenschaftlich richtig ist, sagt das doch ganz viel über Habakuk und passt tatsächlich gut zu ihm. Der Umarmer. Und das muss man sich so vorstellen. Habakuk ringt mit Gott. Und zwischen Ringen und Umarmen gibt es eine ganz feste Verbindung. Bei Habakuk wird aus dem Ringen mit Gott eine Umarmung, eine ganz enge Verbindung. Es gibt eine berühmte Geschichte im Alten Testament, die das so ganz plastisch macht. Jakob hat mal in einer ganz schweren Situation seines Lebens, an einem absoluten Krisenpunkt und Tiefpunkt, als alles auf dem Spiel stand, nachts eine Begegnung mit Gott gehabt, eine physische Begegnung mit Gott oder mit dem Engel des Herrn, wie das dann im Alten Testament heißt. Und der greift ihn an und die beiden führen mitten in der Nacht einen Ringkampf miteinander. Und am Ende ist dieser Jakob, diese alte Kämpfernatur, derjenige, der irgendwie stärker ist. Und Gott sagt so zu ihm, lass mich gehen. Und dann sagt Jakob, nein, ich halte dich hier fest, bis du mich gesegnet hast. Das ist so dieses, wie aus dem Ringen eine Beziehung werden kann und ein Ringen am Ende darum, in den Segen Gottes und in diese gesegnete Beziehung einzutreten. Und so ein Typ ist Habakuk. Und ich glaube, das wissen wir auch, wir alle ringen viel zu wenig mit Gott. Wir alle blenden unsere Zweifel, unsere Fragen gerne einfach mal aus, legen die in irgendeine Kiste zu Hause zugeschlossen, nehmen wir nicht mit in die Gemeinde. Wir glauben, dass alles, was hier erzählt wird, Gott ist der Größte, der Beste, ich unterschreibe das alles. Und ich setze mich nicht wirklich damit auseinander. Ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum wir manchmal auch Abstand davon nehmen, zu intensiv über den Glauben mit unserer Umgebung zu reden. Wir fordern uns zwar ständig dazu auf, aber wir machen es viel weniger, als wir eigentlich von uns selbst erwarten würden. Vielleicht auch, weil dann diese Fragen mal hochkommen in diesen Gesprächen und ich mich damit auseinandersetzen muss. Und es gibt viele Menschen, auch Menschen, die für sich mit dem Glauben, mit Gott abgeschlossen haben, die aufgehört haben zu hadern, zu ringen mit Gott, die Fragen tatsächlich zu stellen. Und das kann man von Habakuk lernen. Er ist so ein ganz normaler Mensch, führt ein ganz normales Leben in einer sehr schwierigen Zeit, aber er stellt Gott seine Fragen und er lässt Gott auch nicht raus, er lässt ihn nicht los, bevor er Antworten auf diese Fragen bekommen hat. Und das Gute ist ja, Gott kommt mit unseren Fragen klar. Wir können sie an Gott herantragen. Wir können unsere Zweifel Gott gegenüber äußern und persönlich äußern. Und erst dann passiert auch etwas, das kann dir kein Sonntagsschullehrer erklären. Das kannst du nur selbst im Gespräch mit Gott herausfinden, was an diesem Glauben und an dieser Begegnung dran ist. Und ich möchte mich selbst immer wieder einladen und tu das hier auch nochmal für uns alle wirklich mit dem, was an tiefsten Zweifeln und Sorgen und Schuld in unseren Herzen ist, ganz offen in das Gespräch mit diesem Gott einzutreten. Er ist derjenige, der eine Antwort für uns hat. Und es ist spannend, in diesem Buch zu sehen, wie das bei Habakuk abläuft, wie er dann sagt, ich gehe auf diese Zinne, auf diesen Turm und ich warte darauf, dass Gott mir antwortet. Das braucht Zeit. Wir wissen nicht, ob er buchstäblich auf irgendeinen Stadtmauerturm geklettert ist oder ob das mehr symbolisch gemeint ist. Aber wo ist das in meinem Leben? Wo ist dieser Punkt, wo ich einfach mal warte darauf, dass Gott mir tatsächlich Antwort gibt? Und vielleicht sind das ganz persönliche Antworten, die sich den anderen nicht sofort erschließen, so wie sich mir hier Gottes Antworten an Habakuk auch nicht sofort erschlossen haben. Und ich bin mir sicher, so wie sie für Habakuk waren, werden sie sich mir nie erschließen. Weil diese Antworten, die hat für mich Gott ganz persönlich. Und die sind für mich und für dich. Und dazu möchte ich mich von Habakuk wirklich einladen lassen, mit Gott auch da zu hadern, mit Gott zu ringen und am Ende in diese Umarmung zu kommen mit diesem wunderbaren Gott. Jetzt gehen wir aber diese drei Schritte, die beiden Klagen und den Psalm einmal ganz kurz durch. Und dann ist das Erste, dass Habakuk der Mann ist, mit einem ganz überraschenden Gott. Habakuk trägt ja diese Klage ganz überzeugend vor, kann ich sofort verstehen. Unglück, Unrecht, Gewalt, wie kann Gott das zulassen? Warum ist das in meinem Leben alles so schwierig und schlecht? Und dann sagt Gott zu ihm, seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin, ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Ich lasse die Babylonier zu großer Macht gelangen. Verstehen wir nicht sofort, weil wir nicht genau wissen, was damals los war. Es war so, das Land Juda war in keiner guten Verfassung. Man hatte verschiedene Bündnisse und Allianzen geschlossen. Und am Ende unter einem gottlosen König Joachim war man zu einem Vasallenstaat von Ägypten geworden. Ägypten, die Großmacht im Süden, hatte ihre Macht ausgedehnt, hatte gesiegt, hatte den König Josias auch im Kampf erschlagen. Und jetzt saß da so ein mickriger ägyptischer Vasallenkönig Joachim. Und unter dem spielte sich auch dieses ganze Unrecht, diese ganzen Gesetzesbrüche, das spielte sich alles ab. Im Norden gab es auch eine Macht, da guckte man immer auf Assyrien. Und was Habakuk hier offenbart wird, ist, da wird etwas ganz anderes kommen. Da kommt Babylon, da kommt eine Macht, die hat niemand auf dem Schirm und die wird hier alles erobern, die wird all diese Menschen auch dadurch, durch die Eroberung letztlich strafen, die hier meinen, sie müssen so viel Unrecht tun. Also das war die Situation bei Habakuk. Gott tut etwas ganz Überraschendes und Gott sagt, auch wenn es so aussieht, als komme ich gar nicht mehr vor, als sei alles hier von mächtigen Leuten bestimmt und geprägt, ich halte diese Geschichte immer noch in meiner Hand. Und ihr werdet staunen, was ich am Ende tun werde. Das war damals das Überraschende für Habakuk und für die Leute seiner Zeit. Keiner hatte damit gerechnet. Und ich glaube, dass das auch an sich schon eine wichtige Botschaft ist, sich immer wieder klarzumachen, dass die Bibel sagt und dass es hier mit menschlichen Erfahrungen hinterlegt ist, dieser Gott hält die Geschichte trotzdem, trotz allem Schrecklichen, in seiner Hand. Und er ist derjenige, über dessen Handeln wir auch immer wieder staunen können. Ich glaube aber, dass viele, die hier sitzen, viele Christen das auch so mit ihrem persönlichen Leben bestätigen und bezeugen können, dass das ein überraschender Gott ist. Ein Gott, der Dinge tut, mit denen man nicht gerechnet hatte, die keiner auf dem Schirm hatte. Ein Gott, der Gebete erhört, wo alle gesagt haben, ist ja schön dafür zu beten, wird sowieso nicht passieren, aber ist eine gute Haltung dafür zu beten. Aber dieser Gott ist ein Gott, der bis heute auch noch auf überraschende Weise bereit ist, in unser Leben einzugreifen. Wenn wir den Mut haben, mit ihm in diesen Ringkampf, sage ich jetzt mal, in dieses Hadern, in diese Umarmung auch einzutreten und ihn auch herauszufordern. Und ich weiß, dass viele das erlebt haben. Diese Woche hat es mir noch jemand erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist, dass er sich auch in so einem Dialog mit Gott befunden hat und Gott richtig herausgefordert hat und gesagt hat, ich möchte das erleben. Und er hat etwas für sich persönlich so Überraschendes erlebt, nicht für die ganze Umgebung, für ihn persönlich, dass es für ihn klar war, das ist dieser überraschende Gott, mit dem ich mein Leben auch verbringen möchte. Und das sind so ganz persönliche Geschichten und ich möchte mich von Habakuk ermutigen lassen, bei allem Schwierigen, was sich vielleicht in meinem Leben, was sich in dieser Welt abspielt, darauf zu vertrauen, dass da dieser überraschende Gott ist, der mit seiner Macht mein Leben und diese Welt trotzdem in der Hand hält. Und das ermöglicht mir eine andere Haltung. Und davon handelt diese zweite Klage, die ja im Grunde ganz ähnlich ist. Man sieht, da ist noch nicht alles passiert bei Habakuk. Er hat das gehört, aber das reicht ihm noch nicht, weil in ihm noch nicht genug passiert ist. Und dann kommt diese zweite Klage, und dann geht Habakuk symbolisch oder tatsächlich auf diesen Turm, wartet auf diese Antwort. Und Gott sagt dann auch zu ihm, was jetzt passiert, das ist ganz wichtig für dich. Schreib dir das auf. Schreib das so auf, dass du das auch anderen zeigen kannst, dass man das lesen kann. Und viele Christen haben schon diese Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, Dinge aufzuschreiben, Fragen aufzuschreiben, die man Gott stellt, Gebete aufzuschreiben, auf die Antwort zu warten und dass da Dinge in Bewegung kommen. In mir ändert sich was, wenn ich was aufgeschrieben habe, wenn ich das nochmal nachlesen kann, wenn ich mich daran erinnern kann. Warte geduldig, wenn es noch eine Weile dauert. Das ist ja dieses Warten, zu dem uns Gott immer wieder herausfordert. Und dann kommt der Kernsatz, vielleicht auch der berühmteste Satz dieses ganzen Buches, dieses kleinen Buches in Habakkuk 2, Vers 4. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Ein Satz, der dreimal im Neuen Testament zitiert wird und der jetzt sagt, da muss auch was in mir passieren. Da ist dieser Gott, der sich offenbart, dieser Gott, der überraschend eingreifen kann, der alles in der Hand hält. Aber die Frage ist, was passiert in mir? Und wie steht es um meinen Glauben? Und das ist hier eine der zentralen Stellen des Alten Testamentes, wo dieses Thema Glauben aufscheint. Und hier geht es um viel. Es geht zunächst mal natürlich darum, das sagt der Satz ja auch, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Es ist gut, auf der Seite des Richtigen zu stehen. Und am Ende wird sich immer zeigen, dass es besser war, sich nicht auf die Seite der Falschen zu schlagen, keine falschen Mittel anzuwenden, sondern mit den richtigen Mitteln unterwegs zu sein. Habakkuk gewinnt aus dieser Erkenntnis, aus dieser Offenbarung dann die Kraft, das haben wir jetzt nicht gelesen, zu 5 Weherufen, wo er nochmal so ganz klar macht, was alles nicht richtig ist. Götzendienst, Gewalt, sexuelle Gewalt kommt davor, heute hochaktuell, Ausbeutung, all diese Dinge. Habakkuk kann seinen inneren Kompass wieder ausrichten und sagen, nein, es ist nicht eine so schlechte Welt, dass ich jetzt auch schlecht sein muss, um überhaupt noch durchzukommen, sondern es ist richtig und gut und Gott wird am Ende dem Guten zum Durchbruch verhelfen. Und es ist eine so wichtige und zentrale Botschaft, mit der wir als Christen, glaube ich, auch für uns unterwegs sein sollten und sie auch ganz offensiv vertreten sollten. Aber es geht nicht nur um das. Es geht um dieses Thema Glauben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und es ist für Paulus in seiner Rechtfertigungstheologie einer der zentralen Sätze des Alten Testamentes. In Römer 1, Vers 17 sagt Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft jedem Glaubenden. Und dann zitiert er dieses Wort. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und was heißt das Glauben? Wir machen es uns mit diesem Wort häufig viel zu einfach. Viele Menschen denken, Glauben heißt schon einfach, in einer Kirche sein, vielleicht ab und zu mal zu besonderen Anlässen, auch zum Gottesdienst zu gehen und das im Wesentlichen für eine gute Sache zu halten. Das kann aber nur ein Ausgangspunkt sein, weil das noch nichts mit echtem Glauben zu tun hat, der hier von diesem Umarmer Habakkuk vertreten wird. Glauben bedeutet viel, viel mehr. Hier schwingt in diesem Wort auch, man kann auch das verschieden übersetzen, schwingen Dinge mit wie Treue, Gerechtigkeit, Dinge, die mit Beziehung zu tun haben. Und unsere Einladung, die wir hier jeden Sonntag aussprechen, ist, in diese Art von Beziehung, in diesen Glauben zu Gott zu kommen, sich ihm wirklich mit seinem Leben anzuvertrauen. Und dann bleibt das ein lebenslanges Thema, diesen Glauben zu finden. Wir machen das manchmal so einfach. Wir sagen manchmal, du musst gar nichts tun, du musst nur glauben. Das stimmt. Aber Glauben kann so schwer sein. Glauben ist der so viel größere Schritt als das Tun. Das sagt ja auch Jakobus in seiner Art, das Thema aufzugreifen, weil im Glauben das Tun ja immer schon komplett enthalten ist. Wenn ich es wirklich glaube, dann ändert sich ja auch mein ganzes Tun. Es gibt ein berühmtes Gedicht von der deutschen Dichterin Annette Droste-Hülsdorf, die keine Christin war und die sich in einem Gedicht mit diesem Thema auseinandersetzt und das auch so ganz plastisch sagt, ihr sagt mir immer, ich müsste glauben. Könnt ihr mir nicht irgendwas sagen, was ich tun muss? Das würde ich ja machen, aber Glauben fällt mir so schwer und ich weiß, dass viele Menschen an diesem Punkt ringen. Aber es lohnt sich, darum zu ringen, um eine echte persönliche Beziehung zu Gott und um diesen Glauben, der die Kraft hat, in meinem Leben Dinge zu verändern, weil er mich in Beziehung bringt zu diesem überraschenden Gott. Ich lese euch mal hier ein paar, nur zwei Sätze vor aus einem Buch mit Beiträgen von Peter Matthiesen. Der nennt hier den Glauben eine vertrauensgetragene innere Wille-Aufrichte-Kraft, eine vertrauensgetragene innere Willensaufrichte-Kraft. Das ist Glauben, die nicht anstelle von Einsicht, sondern als Voraussetzung, als Ermöglichung eines höheren geistigen Erkennens wirkt. Eine innere Aufrichte-Kraft, die vom Vertrauen getragen wird. Sind alles so Beschreibungen, die uns versuchen können, dieses Geheimnis ein bisschen deutlicher zu machen. Er zitiert hier noch einen anderen Autor, Kienle, und da heißt es, der Glaube steht vielmehr als Aufforderung zur festen Übernahme einer Erkenntnis in die handelnde und sich verhaltende Person. Glauben meint die Durchsetzung einer Erkenntnis im Willen des Erkennenden. Glauben ist nicht einfach nur, dass du irgendwas für wahr hältst oder dass du mal ein Gebet gesprochen hast. Glauben ist etwas, was deine Person durchdringen kann, wenn sie sich im Vertrauen auf diesen überraschenden Gott richtet. Und das ist das, was Habakuk hier in dieser Antwort Gottes für sich entdecken kann. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Noch ein anderes neutestamentliches Zitat, Paulus zitiert das Wort in Römer 1, Vers 17 und ganz ähnlich in Galater 3, Vers 11. Und dann gibt es noch eine Wiedergabe dieses Wortes im Hebräerbrief, in Hebräer 10, ganz am Ende, bevor dieses berühmte Kapitel Hebräer 11 dann kommt. Da geht es genau um dieses Thema Durchhalten. Und es ist interessant, dass der Autor des Hebräerbriefs, vielleicht war es ja auch Paulus, an dieser Stelle nochmal auf Habakuk zurückgreift. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Hebräer 10, jetzt Vers 36. Denn Ausharren habt ihr nötig, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wer sich zurückzieht, an dem wird meine Seele kein Wohlgefallen haben. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. So legt der Hebräerbrief, der ja ein Ausleger des Alten Testamentes ist, diese Stelle aus Habakuk aus. Wenn ihr das zu Hause nachlest, könnt ihr erkennen, es ist auch in den Übersetzungen deutlich gemacht, dass auch dieses, wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben, dass auch das ein Habakuk-Zitat ist, das in unseren Übersetzungen aber wieder anders wiedergegeben wird. Durchhalten in schweren Zeiten, das geht, wenn man in diesem Ringen, in dieser Umarmung mit Gott zu diesem Glauben gefunden hat, der einem die Kraft gibt, die Dinge mit Gottes Augen zu sehen und der einem diese innere Willensaufrichtekraft geben kann, an der Stelle weiterzumachen, an der Gott mich sehen möchte und die Dinge zu tun, die Gott für mich hat. Ja, und das Schöne ist, das Geniale an diesem Buch, am Schluss, nach diesen ganzen Ringen, nach diesen ganzen Kämpfen, ist dann Habakuk der Mann, der das Lied hat, der Mann mit dem Lied. Am Schluss hat er einen Psalm, in dem er die ganze Größe Gottes preist. Wir haben das gelesen, Gottes Glanz strahlt über den Himmel, sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Das hat Kraft und ich wünsche mir, dass selbst immer wieder durchdringen können dazu, zu dieser Anbetung, zu diesem Lied. Es ist gut, dass wir jeden Gottesdienst hier damit beginnen, mit dieser Zeit des Lobpreises. Und es ist so wichtig, sich dafür zu öffnen. Und Habakuk hat einfach diese Gewissheit, auch wenn das alles noch nicht so ist. Jetzt kommen Bilder aus dem ländlichen Israel, haben wir gelesen. Der Feigenbaum hat noch keine Blüten. Der Weinstock bringt noch keinen Ertrag. Man kann keine Oliven ernten. Auf den Feldern wächst kein Getreide. Schafe und Ziegen fehlen auf den Weiden. Die Viehställe stehen leer, auch wenn das alles jetzt noch so ist. Und ich weiß nicht, was in deinem und meinem Leben alles jetzt noch nicht so ist. Wo die Saat noch nicht aufgegangen ist, wo die Mühe noch umsonst war, wo du noch betest, wo du noch glaubst, wo du noch hoffst. Und doch will ich jubeln, weil Gott mir hilft. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Habakuk kann das alles anders sehen, anders bewerten, Kraft finden für diese schwierigen Zeiten aus der Beziehung zu Gott, die er gefunden hat. Gott, der Herr, macht mich stark, er beflügelt meine Schritte. Wie eine Gazelle kann ich über die Berge springen. Ein ganz optimistisches, ein ganz leichtes, ein ganz fröhliches Bild, mit dem dieses Buch Habakuk ausklingt. Nachdem Habakuk diesem überraschenden Gott begegnet ist. Und lass mich mit einem Verweis aus dem Neuen Testament schließen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Es ist dieser überraschende Gott, den wir nicht übersehen sollten. Und als Paulus auf seiner ersten Missionsreise so eine seiner ersten längeren Predigten hält, er ist in einer Synagoge und hat die Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Da erzählt er die ganze Geschichte des Volkes Israel von Anfang an, von Abraham an bis hin zu Jesus. Er verkündigt das, was Jesus getan hat, seinen Tod, seine Auferstehung, das eigentliche Überraschungsmoment in Gottes Handeln bis heute. Der Punkt, an dem sich das alles zusammenfasst, auch das, was wir heute besprochen haben. Und dann sagt er, ich verkündige euch die Vergebung der Sünden von allen, wovon ihr durch das Gesetz des Moses nicht gerechtfertigt werden konnte, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Und jetzt kommt sein Schlusswort. Wir nennen das ja den Aufruf. Jetzt mach es aber auch konkret. Und das nimmt er aus Habakuk. Und da sagt er, seht nun zu, dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und wundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählen würde. Das sind genau, wieder, Paulus hat eine andere Übersetzung, diese Worte aus Gottes Antwort auf die erste Klage von Habakuk. Und Paulus sagt, ich habe euch das jetzt alles verkündigt. Und das Überraschende, das Wichtige ist, dass Jesus das am Kreuz schon alles durchlebt und durchlitten hat. Er ist der Mann, der mit Gott gerungen hat an diesem Kreuz. Der ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der durch die tiefsten Tiefen dieser schwierigen Erfahrungen gegangen ist, der dadurch auch unsere Schuld auf sich genommen hat. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit dieser Tatsache um? Und Paulus ruft mit diesen Worten dazu auf, passt auf, dass ihr nicht das verpasst, dieses Überraschende, was ihr vielleicht nicht glauben könnt. Seht zu, ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Da steckt wieder dieses Wort Glauben drin. Werde ich es glauben, wenn ich es höre? Bei Paulus damals ging das so weiter. Er hat diesen Aufruf gemacht und dann heißt es, als sie aber hinausgingen, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet werden sollten. Sie wollten noch mal drüber nachdenken. Also erstens müsst ihr keine Sorge haben, dass am nächsten Sonntag hier wieder die gleiche Predigt kommt, aber es wäre schon viel, wenn hier einige sind, die sagen, ich will da nochmal drüber nachdenken. Ich will mir das nochmal überlegen. Ich höre mir das vielleicht nochmal an. Ich lese das Buch vielleicht nochmal selber. Ich führe vielleicht nochmal ein Gespräch darüber. Und ich habe mir das, als ich mich jetzt hier vorbereitet habe, auch für mich selbst nochmal vorgenommen. Ich möchte einfach in diese Beziehung zu Gott nochmal neu und tiefer eintreten. Und ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, dass wir aufstehen und das mit einem Gebet abschließen, das so, wenn ihr euch, soweit ihr euch damit identifizieren könnt, auch vor Gott bringen und dann darauf vertrauen, dass Gott aus seinem Wort auch bis heute noch etwas machen kann. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du dieser Mann bist, der für uns in die tiefsten Tiefen gegangen ist, der ans Kreuz gegangen ist und der dort all den Hass, all das Schlechte, all das Üble, all unsere Schuld in Liebe verwandelt hat. Danke, dass du nicht ausgebrochen bist, dass du keine anderen Methoden angewandt hast, sondern dass du festgehalten hast an dem Weg, den deine Liebe für dir vorgegeben hat. Und ich möchte dich für jeden bitten, der darüber vielleicht nochmal nachdenken möchte, was das bedeutet. Für jeden, der noch gar nicht in so einer Beziehung steht zu dir und der das heute hört und sagt, ich möchte darüber vielleicht nochmal nachdenken. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass daraus mehr wird. Ich bitte dich darum, dass Menschen diesen Schritt auf dich zutun. Und für diejenigen von uns, die schon länger mit dir unterwegs sind, möchte ich dich auch bitten, dass wir den Mut finden, diesen Glauben immer wieder neu zu entdecken, in diese Tiefe einzusteigen, in dieses Ringen mit dir und dass du uns dann den Blick gibst für das, was du mit unserem Leben machen möchtest, wo wir für dich eintreten sollen, ganz egal, wie es aussieht, und dass du uns dieses Vertrauen gibst, dass wir mit dir so unterwegs sein können, wie Habakuk das am Ende auch war. Danke.